So, also, ich freue mich, dass ihr da seid. Ich hoffe, dass das, also ich bin schon ein bisschen aufgeregt, aber ich hoffe, dass ihr, dass wir uns genug mögen, dass ihr dann, auch wenn es langweilig ist, alle noch die Augen offen haltet und dann am Ende sagt, ja, das war voll cool, und so, egal wie es war. Danke, danke. Nee, also, um was es mir geht, wir haben ja das Thema so ein bisschen genannt, warum stehe ich morgens auf? Und die Frage, warum stehe ich morgens auf? Man könnte das auf viele Arten und Weisen sagen. Und ich habe mir überlegt, ich bin mir nicht sicher, ob das eine Frage ist, die euch jetzt schon beschäftigt. Ich glaube, manchmal kommt es erst später, dass man sich diese Frage überhaupt stellt und dass man sich überlegt, wozu man sein Leben eigentlich hat. Wisst ihr, das Problem ist, manche Leute stellen sich diese Frage erst auf dem Sterbebett. Die sterben und dann denken die sich, Alter, wofür hatte ich eigentlich mein Leben? Warum bin ich eigentlich jeden Tag aufgestanden? Und bei euch, ich weiß nicht, habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, warum ihr da seid? Warum macht ihr all die Dinge, die ihr macht? Also, ihr macht ja jeden Tag was. Ihr steht morgens auf, dann geht ihr in die Arbeit, in die Schule, in die Arbeit, in die Ausbildung, was auch immer. Ihr macht die ganze Zeit irgendwas. Aber warum macht ihr das? Und ich habe den Verdacht, dass das, also bei mir war das, oder ich weiß gar nicht, wie das bei mir, ich habe schon vergessen, wie das bei mir war, aber ich habe den Verdacht, dass viele das einfach nur machen, weil ihre Eltern ihnen das sagen. Also die Eltern sagen, jetzt musst du aufstehen und dann du, fleißig aufgestanden hier. Also du liegst dann halt so lange im Bett, bis du hörst, oh, jetzt ist Mama wirklich sauer, jetzt muss ich wirklich aufstehen und dann stehst du halt auf und dann deine Hausaufgaben machst du auch nicht so aus Eigeninitiative oder so, sondern weil du dann halt Ärger kriegst oder weil dann hier die Eltern voll den Stress machen und so. Und dann macht man das halt. Und das will ich jetzt gar nicht so kritisch sagen. Also ich will euch jetzt da nicht irgendwie so niedermachen und sagen, hier, ihr seid voll doof, warum macht ihr das? Ich bin ja selber auch ein Mensch. Ich mache mir auch nicht so viel Gedanken. Warum, man kann es auch aber andersrum drehen. Da gibt es manche von euch, die geben sich zum Beispiel voll viel Mühe in der Schule. Warum gibst du dir viel Mühe in der Schule? Die Frage kannst du ja auch umdrehen. Also, weil das muss ja schon Sinn machen. Also, du kannst doch, also, manche Leute geben sich voll viel Mühe in der Schule, haben keine Freunde und haben dann auch irgendwie voll das Schrottleben. Ist auch irgendwie doof. Also, du musst dir bei dem, was du tust, also musst du jetzt nicht, aber wenn du dir mal Gedanken machst, warum du diese Dinge tust, dann musst du eine gute Antwort haben. Eine Antwort, die irgendwo Sinn macht. Also eine Antwort, die es wert ist, dass du dann dein Leben auf diese Antwort aufbaust, weil du musst dein Leben auf irgendwas aufbauen. Einfach nur so rumlaufen, jeden Tag und irgendwas machen, weil es halt alle machen. Dann gehe ich nach der Schule, ja keine Ahnung, bewerben habe ich keinen Bock, dann studiere ich halt. Und dann, was soll ich denn studieren? Oh, die haben kein NC, also da bin ich dabei. Das kann ich, weil meine Noten sind so schlecht, dann mache ich halt das. Und dann, wenn man fertig ist, ja, alle bewerben sich. Wahrscheinlich muss ich mich auch bewerben. Und dann bewirbt man sich und dann, man macht halt einfach so all diese Dinge, die alle so machen. Und dann irgendwann steht man und deswegen, und das ist meine Überzeugung, deswegen haben voll viele Leute so eine Midlife-Crisis dann irgendwann. Weil irgendwann stehen die dann vor ihrem Leben und denken sich, okay, das ist jetzt mein Leben. Aber wollte ich das eigentlich? Also ist das das, was ich mir vorgestellt habe am Anfang? Also ich bin ja losgelaufen irgendwann und das ist jetzt das, was ich bekomme? Ernsthaft? Da muss doch mehr drin stecken. So, und jetzt ist es halt so. Das heißt, ich muss jetzt euch überzeugen davon, dass das eine wichtige Frage ist. Und ich muss euch überzeugen davon, dass ihr die beantworten müsst. Vielleicht erzähle ich euch einfach mal ein Beispiel, wie das bei mir mal war. Also ich hatte mal eine Zeit, da habe ich, also wo ich in der Gemeinde mehr gemacht habe und dann Verantwortung übernommen habe in der Gemeinde, da habe ich mir viel Mühe gegeben. Also ich wollte die Dinge richtig machen. Ich habe mir überlegt, wie das richtig geht. Und ich habe dann ein paar Sachen gemerkt oder zwei Sachen. Und zwar, ich habe gemerkt, man kann sich Mühe geben um Menschen und man kann ihnen nachgehen und man kann ihnen das Richtige sagen und man kann alles mit ihnen machen und die gehen trotzdem ihre eigenen Wege. Die machen dann trotzdem einfach das. Der Witz ist sogar, manchmal kommen die Leute zu dir und sagen, hilf mir. Dann war einer mit Drogenproblemen und so und der sagt, Roman, hilf mir, ich brauche unbedingt Hilfe. Und ich konnte mich auf den Kopf stellen, egal was ich gemacht habe, ich konnte ihm nicht helfen. Weil egal was ich ihm gesagt habe, der ist nach Hause gegangen und hat das Gleiche wieder gemacht. Und jetzt ist die, dann, und ich stehe dran, denke mir, was soll ich mit dem tun? Warum? Und die Frage ist dann, warum investiere ich überhaupt in den? Warum mache ich das überhaupt? Warum treffe ich mich mit dem? Ich verschwende meine Zeit, blöd gesagt. Ich habe eine Familie, ich habe Frau und Kinder, ich habe eine Arbeit, ich habe andere Sachen zu tun und dann treffen wir uns und reden stundenlang und arbeiten und so und der macht die ganze Zeit sowieso das, was er will. Und das war das Erste, was ändert mein Bemühen denn großartig? Und das war für mich dann so irgendwie so ein Punkt, wo ich irgendwie deprimiert war und gedacht habe, irgendwie ist das so sinnlos und so wertlos. Und das Zweite, das ist dem ähnlich, und zwar, ich kämpfe um meine eigene Heiligkeit, um meine eigene Reinheit und ich kämpfe darum, dass ich ein hingegebenes Leben führe. Und dann merke ich, dass ich selber auch gar nicht viel besser bin als der Typ, mit dem ich mich da getroffen habe, der sich bemüht und der das vielleicht auch will, aber der immer wieder den gleichen Mist baut. Und ich merke, die Sünde in meinem eigenen Leben ist genauso da. Und dann hat es mich so voll mutlos gemacht. Das hat mir irgendwie so die Motivation geraubt und ich habe mir gedacht, wozu das Ganze? Wozu die ganze Liebesmühe? Wozu soll ich jeden Tag aufstehen und so ein überfrommes Leben leben, mir die ganze Zeit den Stress geben, wenn dabei doch am Ende gar nichts rausspringt? Also wenn ich gar nicht, wenn das nichts bringt, was nützt es dann? Wozu stehe ich früh auf und arbeite? Wozu mache ich das alles? Und wenn du dir die Frage noch nicht gestellt hast, dann stelle ich sie dir heute. Wenn du morgens aufstehst, wozu machst du das alles? Wenn du in die Schule gehst, warum machst du das? Ob du in der Schule chillst, dann frage ich dich, warum chillst du in der Schule? Was hast du davon, in der Schule zu chillen? Oder wenn du fleißig lernst, warum? Wozu? Und diese Frage musst du dir beantworten. Also du musst eine Antwort auf diese Frage finden. Das ist der Sinn des Lebens, das ist der Sinn von deinem Leben, damit du nicht am Ende irgendwann dastehst und sagst, Alter, ich habe jetzt mein Leben, aber das wollte ich gar nicht, so wie es jetzt ist. Das ist ja gar nicht meins. Oder wie Sammy in der letzten Predigt gesagt hat, das hat voll gut gepasst, er hat gesagt, was soll auf deinem Grabstein stehen? So ein bisschen, was willst du, dass dein Leben ausmacht? Paulus macht genau das. Paulus hat einen Vorteil und zwar Paulus ist angekommen. Paulus ist am Ziel angekommen, der ist am Ende seines Lebens und das Coole bei Paulus ist, der schaut zurück auf sein Leben und ich kann das nur bewundern und ich wünsche mir voll, dass ich auch so ein Leben habe, weil er, und ich sage es jetzt mit meinen eigenen Worten, der schaut zurück auf sein Leben und der sagt, ich bin froh, wie mein Leben gelaufen ist. Das war gut so. Das war ein gutes Leben. Und ich will, dass wir uns das durchlesen und jetzt in diesen 3 Tagen, also heute, morgen und übermorgen, werden wir in 3 Einheiten durch diese Stelle durchgehen. Und morgen sind es noch mehr Sachen, aber da werden wir dann so Gruppenarbeiten und stille Zeiten noch machen. Das heißt, wir werden morgen Abend noch ein Thema haben und am Sonntag und werden dann durch diese Stelle gehen. Und zwar 2. Timotheus 4, 6 bis 8. 2. Timotheus 4, 6 bis 8. Eine Stelle, die mich immer beeindruckt hat, diese Stelle, ich finde, wenn man die Bibel liest, dann gibt es manche Stellen, wo man einfach hängen bleibt. Und das ist eine von diesen Stellen, wo ich hängen bleibe und wo ich denke, voll krass. Und bei der Stelle zum Beispiel, sowas wünsche ich mir auch. Und sowas wünsche ich euch als Lebensfazit. Paulus schreibt hier an Timotheus und er sagt, für mich ist die Zeit des Abschieds gekommen. Mein Leben wird bereits wie ein Trankopfer ausgegossen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel erreicht und ich habe den Glauben unversehrt bewahrt. Und jetzt liegt der Ehrenkranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr als gerechter Richter mir an jenem großen Tag zuerkennen wird. Aber nicht nur mir, sondern auch allen, die sich auf sein sichtbares Wiederkommen freuen. Also das ist eine Stelle und die ist nicht besonders kompliziert. Da geht es eigentlich um 3 Dinge. Da geht es darum, was wartet auf Paulus? Und das ist eigentlich einfach. Also was wartet auf Paulus? Ihr dürft euch kurz melden oder reinrufen. Ihr seid schon groß. Was wartet auf Paulus? Der sagt, hey, jetzt wartet auf mich was. Mein ganzes Leben habe ich dafür gekämpft und jetzt wartet es auf mich. Was wartet auf Paulus? Die Krone der Gerechtigkeit. Und wenn wir auch nicht so genau verstehen, was damit alles gemeint ist, auf jeden Fall ist es was richtig Krasses. In anderen Übersetzungen steht, der Siegeskranz wartet auf mich. Oder die Krone der Gerechtigkeit oder die Krone der Ehre. Und eigentlich ist es egal, das ist was richtig Besonderes. Das ist das, was auf ihn wartet. Das Zweite ist ein bisschen schwerer. Was geschieht jetzt mit mir? Was schreibt Paulus hier? Was geschieht jetzt mit ihm? Was geschieht jetzt mit Paulus? Das ist das, was in der Zukunft auf ihn wartet. Was geschieht aber jetzt gerade mit ihm? Philipp, lass mich nicht im Stich. Da muss man nicht so weit lesen, das ist direkt am Anfang. Ich werde als Trankopfer gesprengt oder ausgegossen. Wir müssen uns das so vorstellen wie so eine Tasse. Da gibt es die Geschichte im Alten Testament von König David. Die Leute holen unter Lebensgefahr Wasser für ihn, weil er hat gesagt, ich habe Durst, ich stehe auf das Wasser in Bethlehem. Und seine Leute gehen dann mitten durch die Feindeslinien durch, holen ihm das Wasser und der sagt, das kann ich nicht trinken. Und dann schüttet er das aus zur Ehre Gottes und trinkt es nicht. Und Paulus sagt, das ist das, was mir gerade passiert. Mein Leben wird ausgeschüttet als Opfer für Gott. Das ist jetzt nicht ganz so cool wie der Siegeskranz. Das klingt schon nicht so toll. Und dann, was hat er hinter sich? Also was hat er geschafft? Was liegt hinter ihm? Liegt leider nicht hinter uns. Wenn ihr jung seid, liegt es noch vor euch. Was hat Paulus geschafft? Was liegt hinter ihm? Steht da drin. Da gibt es eine Sache, oder da gibt es was, was hinter ihm liegt. Der hat den Lauf vollendet. Und der sagt es auf mehrere Art und Weise. Und ich glaube, dass er im Prinzip immer das Gleiche meint. Er will etwas deutlich machen. Er sagt, ich habe den Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet und ich habe den Glauben behalten. Ich habe es geschafft. All das, was noch vor uns liegt, dieses ganze Kämpfen, jeden Tag aufstehen, alles machen, das Leben packen, all diese Dinge, das liegt hinter Paulus. Paulus sagt, ich bin vorbei. Ich bin durch mit dem Ganzen. Also diese drei Sachen, die sind wichtig. Und auf diesen drei Sachen will ich das Thema für uns aufbauen, weil das ist das, was Paulus im Rückblick auf sein Leben hat. Und ich will, dass wir das auf unser Leben so ein bisschen münzen und dass wir da drauf schauen. Und wir fangen mit dem Schönen an, mit dem Siegeskranz, weil ich wollte euch nicht deprimieren am ersten Tag. Wir machen das Trankopfer am zweiten Tag, dass Paulus ausgegossen wird als Trankopfer. Und wir machen hier den Kampf, den Paulus hinter sich hat, aber den wir vor uns haben. Wir alle müssen morgen noch aufstehen. Paulus musste nicht mehr wirklich oft aufstehen. Paulus hatte das hinter sich. Und diese drei Sachen wollen wir uns anschauen und wollen gucken, was das für uns bedeutet und was das für dich, für dein Leben bedeutet. Also als erstes, Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis raus. Er sitzt im Gefängnis und dieses Gefängnis war wohl ein sehr unangenehmer Ort. Das Gefängnis war wohl sehr kalt, er friert dort immer wieder, weil er schreibt nämlich am Ende des Briefes, er sagt, hey, schick mir unbedingt noch meinen Mantel, den Reisemantel oder sowas, schick mir den, weil ich brauche den. Also ihm war offensichtlich kalt und er friert immer wieder. Und er schreibt auch, ich komme aus diesem Gefängnis nicht mehr lebend raus, also nur noch in einer Holzkiste. So ist es dann später auch passiert. Also Paulus wurde nach der Überlieferung wurde er geköpft. Einfach nur, damit wir wissen, was das bedeutet. Man legt seinen Kopf auf so ein Holzding hin, dann stellt sich einer daneben und schlägt mit so einem ganz großen Schwert da drauf und trennt deinen Kopf von deinem Körper. Und das musst du aber da hingehen und dich hinknien und so, das musst du dann alles, das spürst du dann alles noch und so. Und das ist das, was vor Paulus steht. Und deswegen sagt er, hey, mein Kampf ist vorbei. Ich muss nicht mehr oft aufstehen. Vielleicht noch ein paar Mal stehe ich morgens auf und dann kommt der eine Tag, da werde ich morgens aufstehen, dann gehe ich dorthin, lege meinen Kopf da drauf und dann bin ich beim Herrn. Aber, und das macht ihm nicht viel aus. Also er ist schon in gewisser Weise müde vom Leben und er freut sich schon, dass es jetzt anders wird. Aber er macht sich Sorgen. Er macht sich Sorgen um seinen jungen Freund und Nachfolger Timotheus. Er macht sich Sorgen, dass Timotheus sich Druck machen lässt und dass Timotheus Abstriche macht von seinem Leben als Christ. Wisst ihr, das Problem ist, es gibt so viel Druck, so viele Nachteile, so viele Feinde, so viele Probleme. Und Timotheus könnte eines Morgens aufstehen und sagen, wozu das Ganze? Vielleicht hatte Timotheus eine Frau und Kinder und der sagt sich, wozu soll ich so krass predigen? Dann stecken die mich ins Gefängnis, schneiden mir den Kopf ab, genau wie Paulus, und ich mache mir Sorgen um meine Familie, meine Kinder. Wen haben die dann? Wer sorgt für die? Und er könnte aufstehen und denken, das lohnt sich nicht. Und Timotheus könnte schon weitermachen, aber halt nicht mehr so volle Pulle, so ein bisschen. In der Gemeinde sein, alles mitmachen und so. Andere können ja auch gut predigen. Vielleicht gibt es da sogar einen, zwei, die besser predigen können und die könnte er dann vorlassen. Hey, wieso nicht? Ist doch besser. Für seine Frau ist es besser, für ihn. Er ist ja immer noch Christ, sagt ja Jesus nicht ab. Anstatt dass er sich verfolgen lässt, könnte er sich ein gemütliches Haus aufbauen. Anstatt dass er so viel arbeitet für die Gemeinde. Paulus hat nämlich viel gearbeitet. Der sagt, ich habe Tag und Nacht geschuftet. Ich habe gelehrt, wann ich nur konnte. Ich bin euch nachgegangen, habe mich um euch gekümmert. Und dann habe ich zusätzlich noch gearbeitet für meinen eigenen für meinen Lebensunterhalt und so. Ich habe alles gemacht. Paulus hat geschuftet ohne Ende. Und Timotheus könnte sagen, hey, warum soll ich mir den Stress antun? Ich kann ja auch Hobbys haben. Ist ja nicht schlimm. Ich mache dann so Schreiner-Ding so nebenbei und mache mir dann so ein paar Sachen. Oder irgendwas. Ich könnte mir irgendwo eine schöne Zeit machen. Warum sollte Timotheus dies Schlechte wählen, sowas Hartes wählen? Warum sollte er so einen anstrengenden Weg wählen? Das wäre doch dumm. Das Leben ist doch viel zu kurz. Schau mal, warum sollte Timotheus irgendwelche alten Leute besuchen, die gar nicht mehr so richtig reden können, die dann vielleicht ein bisschen rumheulen und dann erzählt er ihnen halt was, bemüht sich um die und dann sagen die, warum kommst du nur so selten? Und jedes Mal muss er sich das anhören, warum kommst du nur so selten? Und dann fährt er dann jede Woche dahin und geht zu denen und bemüht sich um die und dann, keine Ahnung, macht er irgendwas. Warum soll er das machen? Ist doch langweilig. Die versteht noch nicht mal so richtig, was der da sagt. Und jetzt ist die Frage, warum soll er es machen? Und Paulus will, dass Timotheus versteht, warum er das machen soll. Warum lohnt es sich, so was Dummes zu machen? Wenn ihr die Welt fragen würdet, die würden euch sagen, das ist dumm. Dein Leben verschwenden mit irgendwelchen alten Besuchen. Das Leben ist doch zu kurz, um irgendwelche langweiligen Bücher zu lesen oder irgendwelche traurige Heilige zu besuchen. Und genau so stellt sich auch euch die Frage. Ihr seid an dem Punkt und eigentlich seid ihr jeden Tag an dem Punkt, dass ihr euch entscheiden müsst, was will ich mit meinem Leben machen? Wo will ich hin? Mache ich diese langweiligen, dummen Sachen? Oder mache ich das, was mir gefällt, was mir Spaß macht? Mache ich das, wo ich jetzt sofort was rauskriege? Oder mache ich diese Sachen? Wenn ich die mache, warum mache ich die? Warum treffe ich mich mit diesem Typen da, der Drogen nimmt und wo sich nichts ändert? Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich es nicht tun? Also ich muss das auch machen. Ich habe eine Familie und sowas. Ich muss mir aber trotzdem immer wieder klar darüber werden, was ich für mein Leben will. Und eine Sache, die wir uns merken können, ist, das Leben für Jesus sieht auf den ersten Blick immer anstrengend aus. Das Leben für Jesus ist, und das ist nicht nur auf den ersten Blick so, ist oft, wählt man etwas, was schwer ist. Und man wählt sich das. Und man geht da rein und man weiß schon vorher, dass es schwer wird. Und man macht es trotzdem. So wie Paulus, so wie Timotheus, das waren keine schönen Zeiten damals. Und die haben es aber trotzdem gemacht. Und oft schleicht sich dann bei uns so ein Schlendrian ein. Wir versuchen, ich glaube, das ist gerade bei uns in der heutigen Zeit noch mal schwerer, weil es uns so wirklich gut geht. Also im Gegensatz zu den Menschen damals haben wir es übertrieben unvorstellbar gut. Die konnten sich damals nicht vorstellen, ein Leben zu haben wie wir. Das hat nicht mal ein Kaiser gehabt, so ein Leben. Und wir versuchen, beides zu haben. Wir wollen mit Jesus leben, wir finden das schon richtig, aber wir leben so mit Jesus, dass es uns nicht zu viel kostet. Das kann man doch nicht von mir verlangen. Also man kann doch nicht von mir verlangen, dass ich dann immer da bin in der Gemeinde. Man kann doch nicht von mir verlangen, dass ich mich um die kümmere. Die ist voll doof, keiner mag die. Und ich muss jetzt mich jedes Mal um die kümmern, die ist ja nicht mal nett zu mir. Sie ist sogar übel unfreundlich zu mir und ich soll mich dann trotzdem um sie kümmern? Kann doch keiner von mir verlangen. Und dann denke ich, kann keiner von mir verlangen, also mache ich es nicht. So, diese Dinge, aber damit wir verstehen, warum Paulus das alles gemacht hat, zeigt Paulus uns hier die Sicht und zwar einen Deal, den er gemacht hat. Paulus hat einen Deal in seinem Leben gemacht. Und zwar, er hat gesagt, ich schaue mir an, was Jesus anbietet und was ich dafür geben muss. Und dann schaue ich, ob mir das wert ist. Und dann mache ich es oder mache ich es nicht. Und der Deal, den Jesus anbietet, den gibt es an einer anderen Stelle. Und zwar, ich würde gerne eine andere Stelle noch lesen, und zwar aus Matthäus 19. Macht mal Matthäus 19, 27 bis 30. Matthäus 19, 27 bis 30. Matthäus 19, 27 bis 30. Und ich will als erstes nur den Vers 27 lesen. Da erklärte Petrus, also da stehen die so alle in so einem Kreis, die ganzen Jünger, Jesus, und das ist ultra fromm gerade gewesen, alles, was da so abging. Und dann sagt Petrus Folgendes: Jesus, du weißt, wir haben alles verlassen und wir sind dir gefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Ist das eine anständige Frage? Darf man sowas fragen? Also eigentlich nicht, wenn man fromm ist, oder so richtig fromm, fragt man das doch nicht. Man folgt doch Jesus nach, einfach weil es richtig ist und so. Wisst ihr, wir würden vielleicht sagen, Jesus, pst, frag sowas nicht. Kannst doch Jesus nicht fragen, was haben wir davon, dass wir mit dir unterwegs sind? Das fragt man auch Freunde übrigens nicht. Aber die haben das Jesus gefragt. Und wisst ihr, was interessant ist? Jesus findet es voll in Ordnung, dass Petrus genau diese Frage stellt. Jesus will, dass wir uns diese Frage stellen. Jesus will, dass du dich fragst, wenn du abends dran sitzt, hast den ganzen Tag gearbeitet und dann sitzt du dran, hast kaum Zeit zum Abendessen und dann denkst, Alter, Bibel- und Gebetsstunde wieder. Ich bin echt müde, ein bisschen, ja, wenn ich so überlege, mein Kopf tut auch weh, eigentlich muss ich noch essen und eigentlich habe ich gar keinen Bock. Was habe ich davon, dass ich in diese Stunde da fahre? Das ist sogar langweilig, ich darf das sagen, ich mache das ja manchmal dann. Also es ist tatsächlich manchmal langweilig. Das kann ja keiner immer machen, dass das immer überspannend ist. Das kriegst du ja nicht hin. Aber die Frage ist, warum sollte ich da hingehen? Ist doch übel langweilig manchmal. Und diese Frage, die ist richtig, die musst du dir stellen. Du musst dich fragen, warum sollte ich da hingehen? Und du musst die Antwort suchen. Und du musst für dich die Antwort finden. Weil wenn du die Antwort findest, dann macht es Sinn, was du tust. Und wenn du sagst, das lohnt sich für mich nicht, dann geh da nicht mehr hin. Aber du musst dich entscheiden. Du musst dir überlegen, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Und der Deal, den Petrus hier gemacht hat, Petrus sagt, Jesus, wir laufen dir hinterher, wir machen schon alles. Aber irgendwie ist noch nichts dabei rumgekommen. Schon nichts rausgekommen, Jesus. Jesus, was haben wir davon, dass wir dir nachfolgen? Und Jesus sagt zu ihm, ich versichere euch, wenn der Menschensohn in der kommenden Welt auf den Thron der Herrlichkeit sitzt, werdet ihr, die mir gefolgt sind, ihr werdet auf 12 Thronen sitzen und ihr werdet die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der meinetwegen Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlassen hat, der bekommt es 100-fach zurück. Und er wird das ewige Leben erhalten. Aber viele, die jetzt groß sind, werden dann die Geringsten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Also Jesus sagt, Leute, die Frage ist richtig. Wenn du zur Bibelstunde gehst, dann frag dich, warum soll ich da überhaupt hingehen? Wenn du so einen alten Besuch machst, dann frag dich, warum sollte ich das tun? Was habe ich davon? Frag dich das. Jesus will, dass du dich das fragst. Weil Jesus dir nämlich eine Antwort hat. Jesus sagt, ich biete dir einen Deal. Du kommst mir nach und ich werde dich so reich belohnen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Jesus, hier so wie er sagt, ihr bekommt es 100-fach zurück. Wenn du deine Eltern verlassen musst und in irgendein fernes Land fahren musst, ich werde es dir 100-fach zurückerstatten. Ich lass mich nicht lumpen. Ich habe so viel, das kannst du dir nicht vorstellen und ich werde dich überschütten mit all dem. Das wird sich für dich lohnen, ich verspreche es dir. Deswegen ist es wichtig, dass du dir diese Frage stellst. Holt aus eurem Leben raus, was geht. Ihr seid jung. Seid nicht zufrieden mit irgendwas Billigem. Ihr müsst das Maximum aus eurem Leben rausholen. Ihr müsst alles rausholen, was da drin steckt. Seid gierig nach dem Besten und nach dem Wertvollsten, was das Leben zu bieten hat. Mit so einer Einstellung müssen wir zu Jesus kommen. Jesus will nicht, dass wir mit Billigem zufrieden sind. Jesus will nicht, dass wir mit irgendwas Schlechtem zufrieden sind. Wir müssen das Beste wollen. Wir sollen das Beste aus unserem Leben rausholen. Nun, was das Beste ist, das empfindet natürlich jeder anders. Und deswegen sage ich auch, das ist dann deine Entscheidung. Du musst dir überlegen, was ist der Deal, den Jesus anbietet? Ist mir das wert? Also du kannst auch sagen, hey, ich habe lieber jetzt eine coole Zeit. Ich hänge lieber jetzt mit meinen Freunden ab, mache nur das, worauf ich Bock habe. Das gefällt mir viel mehr. Pfeife auf die Zukunft. Das ist auch eine Entscheidung. Und das ist in Ordnung, so eine Entscheidung darfst du treffen. Aber du musst, also ich will dir einfach nur erklären, dass es einen anderen Deal gibt. In Jesus seinen Augen ist der Deal so unvorstellbar gut, dass wir uns gar nicht vorstellen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand diesen Deal ausschlägt. Jesus erzählt dazu ein Beispiel und dieses Gleichnis, ich finde es so schön, deswegen will ich das so ein bisschen ausführlicher machen. Im Altertum, da war das nicht so wie heute. Heute, wenn du reich bist, dann nimmst du dein Geld und bringst es auf die Bank. Oder wenn du richtig krasse Schätze hast, dann gehst du auch an die Bank. Da war ich jetzt noch nie drin, weil ich nicht so krasse Schätze habe. Aber da gibt es anscheinend so, ich habe das im Film gesehen, da gibt es dann unten im Keller so einen Tresorraum und da kannst du dir so ein Fach mieten und kannst du deine Schätze da reintun. Dann sind die safe. Aber im Altertum gab es das nicht. Und im Altertum war das so, wenn du sehr reich warst, Silber, Gold und Edelsteine und sowas hattest, dann konntest du den Schatz in keinem Tresor einlagern, auch in deinem Haus. So was Wertvolles konntest du nicht aufbewahren, weil es gab nicht so richtig Schlösser und Tresore wie heute, sondern alles war halt aus Ziegeln gemauert und man konnte das halt dann ein. Also was macht man jetzt, wenn man so einen wertvollen Schatz hat und dann kommt ein Krieg? Nun, damals war das so, und das ist damals sicher oft passiert, und da gab es vielleicht einen reichen Mann, der hat sich dann eine Holzkiste gepackt. Und in diese Kiste hat er dann sein Gold, sein Silber, seine Rubine, seine Diamanten und Perlen alle reingetan und ist dann nachts auf sein Feld gegangen und hat dann eine besondere Stelle ausgesucht, keine Ahnung, zwischen zwei Feldern, unter so einem großen Baum, an so einem Hügel, und hat dann dort ein Loch gegraben, hat dann seinen Schatz dort reingesteckt, das Ganze zugemacht, hat geschaut, dass man das nicht sieht, dass da was eingegraben ist, und hat seinen Schatz so in Sicherheit gebracht vor dem Krieg, der kommt. Und wenn der Krieg vorbeigezogen wäre, dann wollte er dort wieder hingehen, wollte seinen Schatz rausholen, der ihm ein reiches Leben ermöglicht. Es kommt halt, wie es kommt. Der Mann wird in einer Schlacht getötet, seine Frau wird als Sklavin verschleppt und der Schatz wird vergessen. Und sowas ist oft passiert, damals. Viele Jahre ziehen übers Land, Wind, Wetter, Stürme, Regen tragen den Boden ab und der Hügel, wo der wertvolle Schatz vergraben ist, der trägt sich langsam ab. Und eines Tages kommt ein Landwirt vorbei, ein ärmerer Kerl, der vielleicht ein, zwei Felderchen hat und ein paar Tiere, der ist auf der Suche nach ein paar entlaufenen Rindern und dann legt er sich dann im Schatten hin, in der Mittagssonne, genau zwischen diesen zwei Felsen, an diesem kleinen Hügel, sucht er Schutz vor der unbarmherzigen Mittagssonne, macht sich ein bisschen Sorgen, weil die Zeiten nicht so leicht sind, seine Rinder sind abgehauen, die muss er unbedingt wiederfinden, das ist sein Leben. Und er versucht, sich so gemütlich zu machen. Und dann fällt ihm auf, dass da so eine kleine Stelle ist, so ein Stück Holz, altes Holz. Und dann fängt er an, das so ein bisschen frei zu machen und sieht er, dass das Holz verfault ist. Und da ist ein Loch und er greift da rein, holt es raus und hat so kleine schwere Steinchen in der Hand. Und als er die so ein bisschen schrubbt und kratzt, beginnen sie in der Sonne zu funkeln. Also es sind Diamanten, Perlen und so. Er greift nochmal rein, findet da Gold- und Silberstücke, er holt alles raus, legt es auf Haufen und sieht, dass das ein unvorstellbarer Schatz ist. Mehr als jeder in der Stadt, wo er wohnt und in der ganzen Gegend. Dieser Schatz ist ein Vermögen, wie es niemand in seiner Gegend hat. Mit diesem Schatz würde er auf einen Schlag zum wohlhabendsten Menschen der ganzen Stadt, sogar der ganzen Gegend werden. Aber der muss das jetzt wasserdicht machen. Also der kann jetzt nicht einfach den Schatz nehmen und in die Stadt laufen und sagen, hey, das ist jetzt meiner. Sondern das, wo er den Schatz gefunden hat, das gehört jemandem. Was muss er machen? Der muss das Feld kaufen. wo der Schatz liegt. Das muss jetzt seins werden, damit das dann wasserdicht ihm gehört, wenn er es dann rausholt. Also, der macht es so, wie wir das vielleicht auch machen würden, gräbt es wieder ein, macht es zu, dass keiner das sieht. Dann geht er in die Stadt. Und was muss er jetzt machen? Was muss er jetzt machen? Er muss jetzt schauen, dass er dieses Feld bekommt, koste es, was es wolle, oder? Es gibt keinen Preis, der zu hoch ist. Also nichts, was er in seinem Leben hat, in seinem armseligen Leben, ist so wertvoll wie dieser Schatz. Er geht jetzt, die Rinder sind vergessen, die sucht er nicht mehr. Wozu noch? Das Einzige, wozu er sie brauchen könnte, ist, um sie zu verkaufen, damit er Geld hat, um den Acker zu kaufen. Du, er kommt dann dorthin und merkt dann, findet raus, wem das Feld gehört, wo das liegt. Und geht dann zu diesem Typen und sagt, hey, ich brauche unbedingt, ich möchte gern dein Feld kaufen. Unbedingt. Der Besitzer wittert ein gutes Geschäft, nennt einen hohen Preis. Und dieser Glückspilz merkt, damit ich mir das leisten kann, muss ich alles verkaufen, was ich habe. Ich muss mein Haus verkaufen, ich muss alle meine Rinder verkaufen, ich muss alle meine Felder verkaufen, die ich habe. Also alles, was ich habe, muss ich alles verkaufen. Und dann kann ich mir dieses Feld kaufen. Was würdet ihr ihm raten? Ist es dumm, alles zu verkaufen? Damals war es nicht normal, dass man ein Haus in der Stadt hatte. Ein Haus in der Stadt war was Besonderes. Sein Opa hat ihm das vielleicht gekauft. Jetzt hat er so ein Haus in der Stadt. Ist doch doof, das zu verkaufen. Was würdet ihr ihm raten? Jesus sagt, es gibt nur eine Antwort. Wenn der Mann nicht strunzdumm ist, dann ist es egal, was er verkauft. Der verkauft sein ganzes armseliges Leben. Der verkauft alles. Weil da drin ist ein Schatz, der alles, alles unvorstellbar aufwiegt. Und es gibt nichts, was sonst so wertvoll ist in seinem Leben. Und genau das macht er. Und jetzt könnte man das weiterspinnen. Das ist so ein bisschen wie diese Fragen, die wir uns stellen. Warum soll ich mein Vieh verkaufen? Das brauche ich doch zum Leben. Davon esse ich doch und trinke doch hier. Ich melke meine Schafe, die schere ich und bringe die Wolle immer. Es war voll die gute Wolle immer. Und die Schafe, ich mag die auch. Alter, verkauf deine Schafe, da gibt es einen Schatz, den du bekommen kannst. Mit dem Schatz kannst du dir Millionen Schafe kaufen. Dein Haus, worauf du so stolz bist, wenn du das verkaufst, kannst du dir tausende solcher Häuser kaufen. Und nicht am Stadtrand, sondern in der Mitte. Es lohnt sich. Das alles, was du hast, kannst du dir 10-mal so viel kaufen, wie wir mit Jesus seinen Worten. 100-fach kriegst du das zurück. Und zusätzlich im Himmel noch viel mehr. Wer den Schatz nicht kennt, nur, schaut mal, stellen wir uns jetzt vor, der Typ verkauft wirklich alles, was er hat und kauft diesen Acker. Was denkt der Typ, der den Acker verkauft? Was denkt er? Der denkt sich, so ein Depp. Wie kann man so dumm sein? Der hat ein Haus in der Stadt und der verkauft es und kauft diesen Schrottacker. Ich meine, der ist noch nicht mal gut. Voll viele Felsen und so. Der ist doch echt dumm. Aber wisst ihr, genau das ist, was die Leute sagen, die Jesus seinen Deal nicht kennen. Wenn die dir zuschauen, wie du in die Gemeinde dackelst und dich dann hinsetzt und deine Bibelstunde anhörst über irgendein altes Buch mit irgendwelchen alten Themen, dann sagen die, Mai, bist du dumm. Kannst du nicht irgendwas Cooles machen mit deinem Leben? Guck mal, wir machen Party, wir haben es voll gut, wir machen voll die coolen Sachen. Ich meine, die labern auch bloß, so coole Sachen machen die gar nicht, wie die immer so tun. Also lasst euch da nichts einreden. Aber trotzdem sagen die sowas. Die sagen, ihr seid dumm. Aber die Frage ist, wer den Schatz nicht kennt, der denkt immer, dass es dumm ist. Dieser Mann, der sitzt und denkt sich, ihr habt keine Ahnung. Das ist das Schlauste, was ich machen kann. Mir doch egal, was es mich kostet. Jesus sagt über dieses Gleichnis, er sagt, mit dem Reich der Himmel ist es so, wie einer, der einen im Acker vergrabenen Schatz findet. Voller Freude versteckt er den Schatz wieder und geht los und er verkauft alles, was er hat und er kauft diesen Acker. Jesus will damit sagen, das, was ich euch anbiete, das lohnt sich so sehr, dass euer billiges, kleines Leben nichts ist im Vergleich dazu. Alles, was du glaubst zu haben, alles, was du so toll findest, alles, was du glaubst genießen zu müssen, sagt Jesus, das ist doch gar nichts. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich dir zu bieten habe. Ich habe so viel Besseres als das. C.S. Lewis hat es mit einem ganz schönen Bild gemacht. Der hat gesagt, wir sind so in dieser Welt, wir sind wie so Kinder in so einem Slum. Wir wohnen dort in diesem Drecksloch und wir spielen in diesem Dreck und wir wollen gar nicht. Da kommt jemand und bietet uns Urlaub am Meer an. Und wir wollen das gar nicht, weil wir gar nicht wissen, was das ist. Wir sagen, nee, Mann, hier ist voll schön. Ich habe hier meinen Dreck und damit spiele ich. Und er sagt, weil wir können uns nicht vorstellen, was es bedeutet, am Meer zu sein, Urlaub am Meer zu machen. Und genau so sind wir Menschen. Wir spielen mit unserem Leben rum und wir glauben, dass es unheimlich wertvoll sei. Diese eine Stunde jetzt, die ich mich jetzt hinhauen kann und dann durch irgendwelche Filme scrollen kann. Das ist so wertvoll. Das entspannt mich jetzt so unheimlich. Und ich glaube tatsächlich, dass das mir so viel bringt. Und ich bin nicht bereit, das zu investieren, was Jesus von mir fordert, weil ich glaube, dass das, was er zu bieten hat, schlechter ist als das. Ich glaube, dass das sich nicht lohnt. Warum sollte, und das ist so ein bisschen auch ein Thema, was wir jetzt diese Tage über immer wieder haben werden, warum sollte ein junger Missionar, ein junger Mann, sein Leben im Urwald verschwenden, wenn er doch klug und gesund ist? Und wir wollen uns an diesem Wochenende Jim Elliot und Elizabeth Elliot anschauen. Die sind in den Urwald gegangen nach Ecuador als Missionare und sie haben dort einen Stamm, also man nannte sie damals die Auca, heute sagt man die Waorani. Und dieser Stamm, die waren bekannt als sehr brutal, das waren Mörder. Die haben immer jeden getötet, der da vorbeikam. Irgendwie war das bei denen so, es hat denen nichts ausgemacht. Und die haben gesagt, diesen Stamm, den wollen wir erreichen. Und Jim Elliot ist dorthin mit vier anderen, also zu fünf sind sie dorthin, die sind mit dem Flugzeug geflogen, in der Nähe von dem Stamm gelandet, haben dort eine kleine Basis gebaut. Am ersten Tag kamen schon drei Leute, mit denen haben sie sich erstmal gut verstanden und dann einen Tag später oder zwei Tage später ist der Stamm gekommen und die haben die alle umgebracht. Die haben die einfach alle umgebracht, alle getötet. Und die Frau Elisabeth und die anderen Frauen, die sind alle dann ohne Männer geblieben. Die hatten fast alle Kinder. Warum sollte ein junger Mann sowas machen? Warum? Jetzt mal die Frage, würdest du das machen? Und wir sagen dann immer so, als gute Christen sagen wir immer sofort, ja, ja, würden wir machen. Das stimmt gar nicht. Ganz ehrlich. Ich meine, wir sind ja noch nicht mal bereit, in den Gottesdienst zu gehen, wenn abends wir nicht so gut geschlafen haben, weil dann sind wir morgens müde, dann haben wir schon keinen Bock, in den Gottesdienst zu gehen. Alter, wir wären gar nicht bereit, da hingehen und uns hinrichten zu lassen mit Speeren. Nee, warum sollte ein junger Mann das machen? Der ist klug und gesund, der könnte ein erfolgreiches Leben führen, der könnte mit seiner Familie in einem schönen Haus leben und der könnte gleichzeitig Jesus dienen. Warum soll er in den Urwald gehen und sich töten lassen? Stattdessen wohnt er mit seiner jungen Frau, die haben geheiratet und sind dann dorthin gezogen. Und dann haben sie mitten im Urwald gewohnt und haben sich so ein löchriges Zelt aufgebaut und hatten dann so ein Bett, wo aber nur einer schlafen konnte. Und dann waren die halt zu zweit und dann hat halt immer einer da auf dem Bett geschlafen und der andere hat dann da so daneben. Und jede Nacht hat es geregnet, wie verrückt. Und jede Nacht ist halt der nicht auf dem Bett schläft, pitschnass geworden und der andere halt nicht ganz so nass. Warum sollte man das tun? Würdest du das machen? Warum solltest du das tun? Warum? Lohnt sich das? Und die Antwort ist, weil es sich unheimlich lohnt. Weil jede Nacht, die du dort liegst und dir um die Ohren schlägst, weil die Mücken dich stechen und weil der Regen auf dich fällt und weil es unheimlich ungemütlich ist, für jede Nacht wird Jesus dir Tausende eine Belohnung geben, hundertfach, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Das ist das, was Petrus doch gefragt hat. Petrus hat gesagt, ey, was haben wir davon? Und Jesus sagt, egal was, verlass deine Eltern, ich gebe es dir hundertfach zurück. Verlass dein Haus, ich gebe es dir hundertfach zurück. Und ich glaube, dass Jesus damit alles meint. Jesus sagt, das, was ich euch bieten kann, das ist unvorstellbar viel mehr als das, was ihr bezahlen müsst dafür. Jeder einzelne Mückenstich, den werde ich euch ersetzen. Alles, was ihr habt, jede Kopfschmerzen, die ihr habt, jede Träne, die ihr vergießt, alles werde ich euch ersetzen, wenn ihr das für mich macht. Jesus, so ist Jesus als Herr. So ist es, Jesus nachzufolgen. Warum sollte ein junger Mann das tun? Weil es sich unheimlich lohnt. Weil ein Gewinn auf ihn wartet, der schöner ist als die schönsten Villas in Amerika. Es gibt auf dieser Erde nicht so einen schönen Ort wie der Ort, den Jesus ihm gibt. Warum sollte ein junger Mann wie ihr, ein junger Mensch wie ihr, am Freitagabend nicht irgendwo Party machen? Nach der Weise dieser Welt feiern. Ist viel einfacher. Warum sollte man in die Jugend gehen und dann dort sein, sich vielleicht um Leute kümmern, mit denen man vielleicht nicht unbedingt immer so gerne zusammen ist, die vielleicht nicht mal immer nett zu einem sind und man kümmert sich trotzdem um die. Warum sollte man das machen? Warum sollte man nicht das eine machen? Weil es sich unheimlich lohnt, weil dein unfassbarer Reichtum dahinter steckt, weil Gott dich bezahlen wird dafür. Nicht mit Geld, sondern mit unendlichem Reichtum. Warum sollte ein junger Mensch sein PC ausschalten, sein Handy einschränken und sich Zeit zum Bibellesen nehmen? Weil es sich lohnt. Weil jede Sekunde, die du ins Bibellesen reinsteckst, Gott dir unvorstellbar reich wiedergeben wird. Gott macht keine Schulden bei uns. Wir werden Gott niemals was geben, was er uns nicht zurückzahlen wird. Sondern wenn wir Gott etwas geben, dann wird er uns das auf jeden Fall zurückzahlen. Auf eine unvorstellbare Art und Weise. Warum solltest du am Mittwochabend in die Gemeinde gehen, wenn du eigentlich keinen Bock hast und es eigentlich viel chilliger wäre, einfach zu Hause zu bleiben? Oder vielleicht was Cooles zu machen mit irgendwelchen anderen Leuten. Entweder ist es total dumm oder es ist das Beste, was du tun kannst. Das musst du für dich selber entscheiden. Alles hängt davon ab, welchen Deal du gemacht hast in deinem Leben. Welchen Deal hast du in deinem Leben gemacht? Und Paulus sagt uns hier, wie sein Deal funktioniert hat. Er hat gesagt, für mich wartet die Siegeskrone dort, die Krone der Gerechtigkeit. Die hat Gott für mich dort bereitgelegt. Die liegt dort oben, die wartet auf mich. Und ich sag euch eins, an dem Tag, wo ich tot bin, wo ich hier das letzte Mal ausatme, dann werde ich einatmen dort oben und dann stehe ich dort und dann werde ich gekrönt. Diese Krone wartet auf mich. Da bin ich hin unterwegs und Paulus sagt, für mich lohnt es sich unheimlich. Der Deal geht so und das ist der Deal, den ich dir heute anbiete. Und den ich mir auch anbiete. Also ich muss das genauso wie ihr machen. Ich gebe Jesus mein irdisches kleines Leben, meine mickrigen kleinen Schätze, mein kleines Häuschen am Stadtrand, meine kleinen Kühe, die mein Leben bisher immer so gut versorgt haben, all die Dinge, die mir wichtig sind, all das, was mir immer gefallen hat. Und das gebe ich Jesus. Und Jesus gibt mir dafür unendlich viel mehr. Er gibt mir alles hundertfach zurück. Das ist der Deal, den Jesus mir gibt. Man kann es auch so ausdrücken. Wir lassen unser kleines irdisches Leben los. Wir lassen das los und wir packen dafür die Unendlichkeit, die Ewigkeit, einen ewigen Schatz. Das ist der Deal, den wir haben. Natürlich, der Deal hängt immer davon ab, ob ich Jesus glaube. Also wenn ich Jesus glaube, dass er wirklich bezahlen kann, dann lohnt es sich. Wenn ich glaube, dass Jesus nicht liefert, dann lohnt es sich nicht. Also, du musst dir überlegen, glaubst du Jesus, dass er wirklich was Besseres bieten kann oder nicht? Aber wenn, also ich glaube daran und ich glaube, dass es sich unheimlich lohnt. Paulus nennt hier eben diese Krone der Gerechtigkeit, den Ehrenkranz aus der Hand Gottes. Und wisst ihr, für mich steckt da noch viel mehr drin. Ich weiß nicht, mit diesem Ehrenkranz gehört uns stellvertretend alles, was der Himmel geben kann. Es gibt im Himmel nichts mehr, kein Geschenk mehr, das Gott uns nicht machen kann, wenn wir Jesus Christus schon haben. Wenn wir diesen Deal haben, dann werden wir anders leben können. Wenn wir an diesen Deal wirklich glauben, dann werden wir unseren Tag ganz anders sehen können. Dann sehen wir einen Sinn für heute. Und das ist wichtig jetzt, das, was du lebst, wie du den Tag lebst, das sagt dir, an was du glaubst. Wie ich meinen Tag lebe, das sagt mir, an was ich glaube. Schaut mal, ich habe euch doch am Anfang erzählt, ich habe hier mit diesem jungen Mann mich getroffen und habe gedacht, lohnt es sich überhaupt? Ich treffe mich mit dem, ich verplemper meine Zeit. Ich habe geglaubt, dass ich meine Zeit verliere. Aber wem habe ich meine Zeit gegeben? Ich habe sie nicht diesem jungen Mann gegeben. Ich habe sie Jesus gegeben. Und Jesus hat gesagt, Roman, jede Minute, die du verplemperst, in Anführungsstrichen, die ist unheimlich kostbar. und ich bezahle sie dir. Und ich bezahle sie dir so unvorstellbar, das kannst du dir nicht vorstellen. Du kriegst das alles zurück. Deswegen lohnt es sich. Das lohnt sich, Roman, dass du dich mit dem jungen Mann triffst. Nicht, weil der dann so toll wird und weil dann alles gut wird. Nee, Mann, das lohnt sich, weil ich dich dafür bezahlen werde. Ich werde dich belohnen dafür. Ich werde dich überschütten mit Reichtum. Ich habe den Reichtum noch nicht bekommen. Aber ich glaube, Jesus, dass ich ihn bekomme. Aber wie stark ich daran glaube, das macht einen Unterschied eben in dem heute, wie ich das dann heute lebe. Und deswegen nochmal an dich, wie du heute früh aufgestanden bist, was du an diesem Tag gemacht hast, das unterstreicht oder streicht durch dein ewiges Ziel. Wenn der ewige Siegeskranz, die Krone der Herrlichkeit, die Krone der Ehre, die Krone der Gerechtigkeit bei Jesus, der Himmel, wenn das dein Siegeskranz ist, dann hat dein Tag heute etwas zu bedeuten. Dann haben die Entscheidungen, die du heute machst, etwas zu bedeuten. Ob du in der Schule lernst oder ob du dich um Leute kümmerst, ob du alte Leute besuchen fährst, ob du nett bist zu jemandem, der es nicht verdient hat, ob du jemanden vergibst, der es überhaupt nicht verdient hat. All diese Dinge, die haben einen riesigen Wert. Die sind wertvoll für dich, wenn du sie heute tust. Ich möchte abschließen mit einem Beispiel von einem anderen Menschen. Und zwar, es gab mal einen, und zwar Jesus nennt ihn den größten Propheten, den größten Menschen. Der war noch kein alter Mann, war um die 30 Jahre alt und er war ein gewaltiger Prediger. Und die Menschen, die kamen aus ganz Israel zu ihm. Also die kamen alle zu ihm, die wollten ihn alle hören. Er lebte draußen in der Wüste und er hat sich für niemanden und nichts, für kein Reichtum, für keinen Ruhm, für keine Ehre, für kein Gold, das hat ihn alles nicht gejuckt. Ihn hat nur eine einzige Sache gejuckt, Gott. Und dem hat er sein ganzes Leben gegeben. Ihn hat nur seine Botschaft von Gott interessiert. Er hat niemanden gefürchtet. Er hat die Leute direkt und unverblümt angesprochen. Und er hat ihnen ihnen ohne Furcht gesagt, was sie falsch machen. Er hat die Pharisäer und Schriftgelehrten kritisiert, die religiöse Elite der damaligen Zeit. Und er hat auch den König Herodes kritisiert. Das war nicht so schlau. Oder vielleicht war es schlau, wir wissen. Also, es hat ihn, das war nicht so besonders. Der König Herodes, bei dem war das nämlich so, der König Herodes, der fand eine Frau ziemlich hübsch. Also der fand die voll toll und wollte sie haben. Das Problem war, die war die Frau seines Bruders. Aber das war nicht so ein großes Hindernis für die beiden, der war ja König. Und dann hat er das alles so gedreht, dass der die dann am Ende geheiratet hat. So hat er die geheiratet und alle haben gesagt, wow, voll toll. Weil also keiner wollte halt seinen Kopf verlieren. Und Johannes der Täufer hat gesagt, hey, das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Das ist Ehebruch und Gott wird dich dafür richten. Und Herodes kann das nicht so lassen. Der hat ihn dann gepackt, hat ihn ins Gefängnis gesteckt, hat versucht, den zum Schweigen zu bringen. Vor allem die Frau von Herodes, Herodias, die konnte das schon zweimal nicht lassen, weil sie wurde ja angegriffen. Wenn Herodes sie sozusagen wegschickt, dann hat sie ja nicht mehr Königin. Für den Herodes ist es okay, der sucht sich dann eine andere, aber sie hat ja dann ein Problem. Und deswegen wollte sie unbedingt, dass der stirbt. Und sie intrigiert dann und so. Und irgendwann wird er dann geköpft, weil sie dann so einen Deal macht. Der Kopf wird auf ein silbernes Tablett gelegt und wird denen dann gebracht. Und dann schauen alle und sagen, endlich ist er tot. Und man könnte jetzt sagen, schau mal, 32 Jahre alt. Ich bin viel älter. Ja, nicht voll viel älter, aber ein bisschen. Auf jeden Fall könnte man sagen, das ist ein verschwendetes Leben, oder? Das ist ja ein Leben, was irgendwie, der hätte ja viel mehr machen können. Schau mal, so viele Leute haben auf ihn gehört. Der war ja 30 Jahre alt, das heißt, der hat ungefähr 10 Jahre gewirkt. In 10 Jahren hat er so viel bewegt. Jetzt, er hätte ja noch mindestens 20 Jahre leben können. Und er hat schon mehr Erfahrung gehabt. Er hätte noch so viel bewegen können, so viel machen können. Was hätte er noch alles für Gott erreichen können? Was würdet ihr sagen? Wisst ihr, Johannes seine Lebensaufgabe. Weiß jemand, was war Johannes seine Lebensaufgabe? Für was hat Gott Johannes in diese Welt gestellt?
Ich wollte auch das Kommen Jesu
vorzubereiten. Perfekt. Im Alten Testament gibt es in Jesaja diese Stelle. Hört in der Wüste, ruft eine Stimme. Macht den Weg für Gott frei. Die Täler sollen aufgefüllt werden, die Berge sollen erniedrigt werden. Da muss eine schöne Straße sein, damit Jesus kommen kann, der Messias. Johannes, seine Lebensaufgabe, das, was sein Leben erreichen musste, war eine einzige Sache, dass die Leute bereit sind für Jesus. Hat er diese Aufgabe vollständig erfüllt? Ja. Johannes hat alles gemacht, wozu sein Leben da war. Für mehr war sein Leben nicht da. Mehr musste er nicht tun. Er war mit 30, 32, 33 Jahren war er am Ende seines Lebens. Weil mehr braucht er nicht. Seine Aufgabe ist vollständig erfüllt. Das ist doch herrlich, oder? Wenn man am Ende seines Lebens steht und sagen kann, ich habe alles gemacht, wofür Gott mich in diese Welt gestellt hat. Ich bin fertig mit all meiner Arbeit. Ich bin durch. Jesus, du kannst mich abholen. Das ist das, wo Johannes am Ende seines Lebens stand. Und wisst ihr, ich kann mir nicht vorstellen, wie das für ihn gewesen sein muss. Aber er hatte ja Zweifel, ob Jesus wirklich der Richtige ist. Und dann nimmt Jesus ihm diese Zweifel. Ich glaube, der ist an diesen Bock gegangen zum Köpfen und der wusste, ich bin fertig mit meiner Aufgabe. Der Messias ist da. Meine Jünger habe ich alle schon zu dem geschickt. Ich bin durch. Ich bin fertig. Ich habe mein Leben mit meinem Leben genau das gemacht, was Gott wollte. Und ich kann mir, und ich stelle mir das so vor, dass er seinen Kopf dahin gelegt hat und sich gefreut hat. Und dann wurde ihm der Kopf abgeschlagen und er war direkt dort bei Gott. Und er hat alles gemacht, was Gott ihm aufgetragen hat. Das ist doch herrlich, oder? Wenn man am Ende seines Lebens steht und weiß, ich habe Gott gedient, ich habe alles gemacht, was er mir aufgetragen hat. Ich bin fertig. Manchmal nicht perfekt. Ich habe oft Fehler gemacht. Ich habe viele Schwächen gehabt. Ich habe manchmal Zweifel gehabt, Fragen gehabt. Ich habe sogar Sünde gehabt. Vieles lief nicht so, wie es eigentlich laufen sollte. Aber ich habe es gemacht. Ich habe mit Jesus gelebt. Ich habe mich reingehängt. Ich habe für ihn alles gegeben. Mein Leben und mein Tagwerk habe ich ihm geweiht. Und dann dürfen wir mit aufrechtem Haupt auf unser Leben schauen und sagen, hey, so wie es ist, bin ich froh, so wie Paulus das am Ende seines Lebens gesagt hat. Und als Fazit, das Ziel für diese Andacht ist eigentlich nur eins und das ist mir wichtig, dass wir das haben. Ich wünsche mir, dass du und ich, dass wir gierig sind auf das, was im Himmel auf uns wartet. Dass wir glauben, dass Jesus uns bezahlen wird für alles, was wir mit ihm und für ihn tun. Und ich weiß, das klingt so unfromm, aber das ist das, was Jesus uns anbietet. Jesus wird uns überreich belohnen für jede Sekunde, die ich für ihn verschwende, für jede Träne, die ich für ihn weine, für alles, was ich für ihn tue. Das bietet Jesus uns an und das müssen wir packen, so fest wir können, koste es, was es wolle. Und wenn unser ganzes armseliges Leben dabei draufgeht, wir wollen den Schatz haben. Jeden Tag, wenn wir aufstehen, müssen wir den Griff um die Krone nochmal fester machen, weil in der Offenbarung sagt Jesus an eine Gemeinde, er sagt, siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, pass auf, damit dir niemand deine Krone raube. Amen.